so ein bisschen das Aufopfernde, das merke ich in vielen Lebenssituationen eigentlich. Man denkt dann selbst, man ist ein Egoist, wenn man dann einmal auf sich schaut und sich dann einmal die Zeit für sich nimmt, weil man viel leichter dazu neigt, Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal nicht hilft.
Heute spreche ich mit Pia, einer 25-jährigen Polizistin aus Wien, und wir reden über den Wunsch nach Gerechtigkeit, und zwar nach wirklicher Gerechtigkeit und nach Kontrolle im Leben. Und das vor allem dann, wenn einem selbst sehr schlimme Dinge passiert sind in der Vergangenheit.
Ich glaube auch, dass sie unbewusst auf der Suche nach meinem Täter war. Und deshalb interessiere ich mich vielleicht auch genau für solche Themen. Jetzt nicht nur für Sexualdelikte, aber generell Opfer-Täter, dass da die Gerechtigkeit da ist.
In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel, und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten, und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywood-Filmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen, und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns, und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel, und das ist die Geschichte deines Lebens. Mein Gast heute ist die Pia. Hallo Pia, schön dich zu hören.
Hallo Emanuel.
Schön, dass du da bist. Du sag mal, wie alt bist du, wo lebst du und was machst du gerade so?
Also ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne derzeit in Wien und bin ehemalige Polizistin, bin jetzt aber im Verwaltungsdienst.
Wie kam der Wunsch, Polizistin zu werden?
Ich war immer schon... Als Kinderbeobachterin, ich war immer schon gerecht, ich habe Geschwister, und da habe ich den Sinn für Gerechtigkeit schon ziemlich früh gelernt.
Okay.
Also ich bin halt die Jüngste von meinen Geschwistern.
Glaubst du, dass Gerechtigkeit, so ein Sinn für Gerechtigkeit, den hat man als Kind? Ist das was Genetisches oder kommt sowas von den Eltern?
Vielleicht kommt man mit ein paar Eigenschaften wirklich auf die Welt, aber wahrscheinlich lernt man sich auch viel an, also eignet man sich viel an. Mhm. Ich würde sagen 50-50. Oder man bekommt es gar nicht von den Eltern, aber man bekommt es wegen den Eltern. Das kann auch sein.
Hast du eine Definition von Gerechtigkeit? Oder ist das eher eine Gefühlssache?
Ja, das war eigentlich auch mit so einem Grund, dass ich teilweise ganz eine andere Meinung gehabt habe als anderen. Oder teilweise eine andere Meinung als die Behörde, die was das anschafft, gerade wenn es um Asylwerber geht, um Abschiebungen, das ist halt, man muss irgendwo das vollziehen, was das Gesetz vorschreibt, aber irgendwo ist dann immer eine Menschlichkeit, und je nachdem, wie sehr die Empathie ausgeprägt ist, handelt man dann auch anders. Das heißt, auch Kollegen untereinander, also Polizistenkollegen, handeln dementsprechend verschieden. Und manche, ja, die fahren einfach drüber, die befolgen auch nur, und die anderen, die machen es halt so, wie sie ihr Gefühl sagt. Ich sage jetzt nicht, was richtig und was falsch ist, aber es ist ja wirklich schwierig. Ich würde sagen, Polizist zu sein, also ja, man darf es nicht unterschätzen.
Absolut nicht. Bist du grundsätzlich ein Gefühlsmensch?
Ja, also ich bin eher Gefühl und lassen Verstand grundsätzlich eher weg, gerade wenn es spontane Situationen sind. Was nicht immer ein Vorteil ist.
Ja, das ist immer die Frage, gell? Wenn man erstmal die Zeit hat zu überlegen, was das Klügste wäre, sind vielleicht einige Chancen schon wieder durch. Also diese Balance zu finden, wie viel denkt man nach und wann fängt man an zu handeln?
Ja.
Ich kann mir gar nicht so vorstellen, ich muss jetzt mal plump fragen, wenn ich schon mal eine echte Polizistin hier im Podcast habe, wie viel deiner Arbeit ist langweilige Routine gewesen, also keine Ahnung, dieses klassische Leute aus dem Verkehr ziehen, die zu schnell fahren, und wie viel davon war wirklich traumatisierendes, sehr, sehr schwieriges Zeug? Gibt es da so eine Gewichtung?
Und dadurch, dass jetzt mein Werdegang bei der Polizei auch nicht der, unter Anführungszeichen, normalste war, würde ich eher sagen, was meine Person selber betrifft, habe ich mehr traumatische Erlebnisse gehabt, weil ich viel mit den Thematiken Fremdenrecht, Asyl, Werber, das Ganze, wo die Abschiebungen da waren, war ein paar Familienabschiebungen dabei und war unter anderem auch in Polizeianhaltezentren, wo dann eben das Gegenüber in der Zelle eingesperrt wird, je nachdem, ob strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich was vorgefallen ist. Und da entzieht man ja dem Gegenüber wirklich mit jedem Mal, wo man die Tür schließt, die Freiheit. Und das ist halt auf Dauer für die Psyche, auch wenn du dir da nicht viel dabei denkst, schon ganz schön heftig, wenn du immer weißt, du sperrst wen ein, auch wenn er es jetzt verdient hat oder nicht, du machst es im Endeffekt.
Mhm. Okay, und jetzt bist du also im Innendienst. Wie lang schon und warum gab's diesen Übergang für dich?
Also im Innendienst bin ich jetzt circa seit Herbst 2019 und ich habe mich für den Innendienst dann schlussendlich entschieden, weil es mir dauerhaft einfach ein bisschen zu nahe gegangen ist, weil ich eher so die Dinge mit nach Hause nehme, dann drüber nachdenke und die Emotionen, Gefühle relativ stark aufsaug. Und da habe ich gemerkt, dass es eben auch wirklich negative Energie ist, die was man dann mitnimmt. Und man müsste es halt kanalisieren dann zu Hause. Jeder muss dann selbst für sich wissen und entscheiden, wie man damit umgeht mit solchen Situationen. Weil als Krankenschwester oder als Arzt hat man vielleicht ähnliche Fälle.
Ja. Ja, und ich glaube, die haben eben auch eine sehr hohe Quote an Menschen, die da zwar ausgebildet sind, aber dann sagen, sie können diesen Beruf einfach nicht über Jahre hinweg machen.
Genau. Auch eigentlich der Schichtdienst, auch in der Nacht das Arbeiten, das muss man mögen und muss man auch wirklich langfristig dann können, weil mir ist der Schlaf auch seitdem wirklich sehr, sehr wichtig geworden.
Mhm. Ja, das ist wieder so eine klassische Sache, die weiß man erst zu schätzen, wenn sie weg ist.
Ja, genau.
Wie wichtig es für die Gesundheit ist, dass man einfach einen guten, geregelten Schlaf hat. Das ist banal, aber es ist so.
Ja.
Erzähl mir doch noch mal ein bisschen von der Zeit, aber als du jetzt erzählt hast, so du hattest dieses Gerechtigkeitsempfinden schon auch bei deinen Geschwistern. Mhm. Erzähl mir doch mal von der Zeit, wie war das damals und wie bist du mit deinen Geschwistern klargekommen?
Also ich bin die Jüngste von insgesamt vieren, ein Bruder und zwei Schwestern. Mhm. Und normalerweise würde man sagen, das Nesthäkchen mag das gern, wenn es in Schutz genommen wird oder nutzt es vielleicht sogar ein bisschen aus, dass es bevorzugt wird. Und mir war das da immer schon wichtig, dass ich zu meinen Geschwistern dazugehöre und dass ich also auch schon gleichgestellt bin wie sie. Also ich wollte dann auch schon älter sein und gleich behandelt werden wie die anderen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht immer der Fall. Und da kann ich mich auch erinnern, dass sie generell, wenn Streitigkeiten da waren, so wie es in jeder Familie ist, die eher diejenige war, die was für beide Parteien sich eingesetzt hat und dann am Ende versucht hat, es zu schlichten. Also ich habe mich nie auf eine Seite geschlagen, sondern habe immer beiden klar gemacht und aufgezeigt, was der andere denkt, was der andere sagen will und war eher so die Schlichterin dann.
Was war so, also gab es irgendjemand in der Familie, bei dem du das Gefühl hattest, dass die oder der ist besonders ungerecht oder waren das normale Situationen? Erklär mal so ein bisschen.
Also ich liebe jeden meiner Geschwister, aber ich würde sagen, jeder hat ganz einen anderen Charakter und ja, eine davon wäre jetzt vielleicht die was ein bisschen mehr provoziert hat, die was eher so den Streit manchmal gesucht hat, um so die Aufmerksamkeit zu bekommen, das schon.
Aber sag mal, wie sehr hinterfragst du dich denn dann selbst? Weil wenn man bei anderen immer sich hineinversetzt so und wie sieht der das und wie sieht da das und dieser Schlichter,
dann hat man das ja wahrscheinlich auch besonders für sich und dann denkt man sich auch ständig, wie mache ich das denn oder so. Bist du ein großer Kritiker für dich selbst?
Ja, eben. Das ist dadurch, dass ich die letzten 2 Jahre ziemlich stark mich selbst reflektiert habe, ist mir das schon aufgefallen, dass ich mich schwer entscheiden kann und sehr schnell abgelenkt bin, wenn ich nicht allein bin. Also weil ich es dann eigentlich den anderen nur recht machen will, weil ich dann das auch manchmal fühle, was der andere nicht will und dann handle ich so und da schaue ich eigentlich weniger auf mich selbst. Ja.
Weil du auch gerade erwähnt hast, so Polizei, dein Freund und Helfer. Auch das ist ja ein Spruch, der sich sehr auf die anderen bezieht. Der Polizist ist da, um den anderen zu dienen. Und irgendwie scheint das ja etwas gewesen zu sein, was in dir drin war, zu sagen, es geht halt nicht um mich und was ja, ich genau. will, ist egal.
So ein bisschen das Aufopfernde, das merke ich in vielen Lebenssituationen eigentlich. Da wo ich aber schaue, dass ich das ein bisschen zurücklege, nur es gibt bestimmt mehr solche Menschen, wie ihm jetzt beschreiben wird. Man denkt dann selbst, man ist ein Egoist, wenn man dann einmal auf sich schaut und sich dann einmal die Zeit für sich nimmt. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die man dann hat, weil man viel leichter dazu neigt, Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal nicht hilft.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, Beziehungen so zu führen, weil wenn man sehr darauf bedacht ist, halt dem anderen es recht zu machen in der Beziehung, dann hat man ja irgendwann den Punkt, wo man sagt, ich fühle mich nicht mehr gesehen und jetzt, keine Ahnung, funktioniert das nicht mehr und ich muss gehen.
Ja, das war in meinen bisherigen Beziehungen schon der Fall, dass am Ende, also ohne einen großen Streit dann zu haben, aber dass ich dann diejenige war, die was dann sich verabschiedet hat und gesagt hat, es geht nicht mehr. Also das stimmt allerdings, weil ich wahrscheinlich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, eigentlich bin gar nicht mehr ich zufrieden, ich muss auf mich schauen.
Aber warum, also glaubst du, du könntest in zukünftigen Beziehungen das vorher schon richtig machen und vorher schon zu kommunizieren, was du brauchst und was du möchtest? Oder hast du die Schwierigkeit, dass du eigentlich gar nicht so genau weißt, was du eigentlich brauchst und es mal hinterher erst weißt?
Ja, mittlerweile bin ich schon der Meinung, dass ich es jetzt anders mache. Vielleicht nicht immer richtig, aber ich sag dann schon ziemlich klar und deutlich, was sie will und was sie nicht will, beziehungsweise mache ich es dann jetzt da einfach gar nicht mehr. Außer wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder Familie, dann muss man immer Kompromisse eingehen, aber ansonsten schaue ich da mittlerweile schon, dass ich eben gar nicht so viele Leute an mich ranlasse, damit die gar nicht in Versuchung kommen.
Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Wie macht man das im Leben, dass man Grenzen setzt für sich selbst und gleichzeitig trotzdem noch in Kontakt mit anderen ist und so ein Flow? Und ich glaube, dass jeder von uns immer auf diesem Balanceakt mal auf die eine und mal auf die andere Seite fällt.
Ja, ziemlich stark sogar. Also dadurch, dass ich ja nicht immer schon in Wien gelebt habe, sondern eigentlich ursprünglich aus Tirol bin, hat sich auch in den letzten 2 Jahren oder sag mal in dem letzten Jahr der Freundeskreis ja ein bisschen nicht gewechselt oder nicht ausgetauscht. Eigentlich sind Freundschaften, die was ich von klein auf gehabt habe, ein bisschen ausgeklungen, weil ich eigentlich nicht mehr die Zeit dafür habe und auch nicht mehr dieselben Interessen. Von dem her habe ich mich da schon ziemlich gut abgrenzen können, weil ich wirklich den Ortwechsel für mich auch gesetzt habe. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich ziemlich stark auf mein Umfeld achte und einfach nicht bei jeder Party dabei sein muss. Oder einfach da das erst gar nicht so weit kommen lasse. Da tue ich mich leicht, weil ich auch gern zwischendrin allein bin und die Zeit allein auch immer genieße und brauche.
Ich frage mich gerade, ob das nicht auch für dich schwierig war in deinem Beruf. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, wie du gesagt hast, so dass man da jemanden dann einsperrt und weggeht. Und die Frage ist ja immer, wenn man so eine Grenze zieht im Äußeren, wie sehr kann man diese Grenze dann auch im Inneren ziehen? Weil offensichtlich hast du die da eingesperrt und bist gegangen, aber ein Teil von dir ist ja da fast schon mitgeblieben in dem Knast.
Ja, es war wirklich so, dass ich teilweise noch vor der Tür gestanden bin und dann wirklich durch den Spion durchgeschaut habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss dann wenigstens noch die Kontrolle haben und schauen, was macht derjenige jetzt da drin, damit ich dann beruhigt sein kann. Wenn da jetzt zum Beispiel das Gegenüber sich einfach ins Bett gelegt hat und geschlafen hat, habe ich ein besseres Gefühl gehabt, als wenn er irgendwie versucht hat, irgendeinen Gegenstand zu nehmen und dann wirklich auch noch gegen die Tür zu hauen oder irgendwie aggressiv sein wollte. Mhm. Also das war ganz stark bei mir drin. Und Grenzen setzen, so ist sicher ein innerer Konflikt.
Woran merkst du das?
Ja, gerade was Familie betrifft und dann wieder, also wenn ich gute Tag habe und stark bin, weiß ich, ich habe Ziele, die was ich verfolgen will. Ich brauche die Zeit und ich will es machen. Und dann an nicht so guten Tagen denke ich mir, na, eigentlich sollte ich schon für die anderen da sein. Die brauchen doch meine Hilfe. Das ist der größte Konflikt, den ich habe.
Mhm. Und was ist mit dem Thema Schuld? Weil irgendwie klingt das so, als ob du allen schuldig wärst, für sie da zu sein. Aber auch als so ein, hattest du oft in deinem Leben früher das Gefühl, oh, ich bin schuld, was habe ich denn da getan? Hätte ich es nur nicht gemacht?
Ja, also ich weiß ja definitiv, was der größte Auslöser dafür war. Das ist ein Thema, wo man dann eigentlich als Kind denkt, man war schuld an der Situation.
Magst du mit mir darüber reden, was das war?
Es ist eigentlich ein noch recht frisches Thema, was ich für mich aktuell auch noch aufarbeite, aber es geht um eine Vergewaltigung.
Oh je.
Genau, und es ist halt wirklich schon vor 10 Jahren passiert und ich habe selbst nie wirklich an sowas gedacht, dass es eigentlich möglich ist, dass man nach so langer Zeit sich auf einmal an Dinge erinnern kann, beziehungsweise der Körper sie einen so offensichtlich aufzeigt. Und bin aber wirklich durch alle Phasen da in den letzten 2 Jahren gegangen.
Krass. Wie meinst du das, was du vergessen hast? Also war dir nicht mehr klar, dass es passiert ist? Oder ist das, was passiert ist, hast du das anders bewertet, als es eigentlich war?
Nein, es war wirklich so, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern habe können, weil ich von der Nacht nichts mehr gewusst habe. Also es war eine Nacht, wo ich bis heute eigentlich Zeitabschnitte nicht mehr bewusst im Kopf habe, weil ich in einen anderen Zustand versetzt worden bin. Aber definitiv kann ich mich, oder habe ich mich ja an die Situation nie bewusst erinnern können, auch am nächsten Tag nicht.
War es jemanden, den du kanntest, oder?
Ja.
Wie verarbeitest du sowas gerade? Also wahrscheinlich hast du dir Hilfe von einem Therapeuten geholt, oder wie ging das?
Genau, also am Anfang, also ich war generell immer der Meinung, weil ich es viel mir selbst eigentlich dann versucht habe zu erklären, oder ich eigentlich immer die Eigenschaft habe, ich brauche keine Hilfe. In dem Fall war es anders. Da habe ich definitiv an einem Abend ist es ganz arg getriggert worden. Da habe ich dann gewusst, es ist sowas, und von da weg habe ich mir dann Hilfe genommen und seitdem bin ich dabei, eine Verhaltenstherapie zu machen, die was dann das traumatische Erlebnis wirklich in eine Geschichte wandelt irgendwann. Also ich bin mittendrin, eigentlich aber schon am Ende.
Und wie weiß man so etwas? Darf ich dich das fragen? Was ist, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht uns einige zuhören, die auch schlimme Dinge erlebt haben und noch nicht an dem Punkt sind, das zu begreifen. Und vielleicht kannst du so ein paar Gefühle nennen, die einem helfen, da auf die Sprünge zu kommen.
Naja, wenn ich mein ganzes Leben so ein bisschen betrachte, was ich im Nachhinein gemacht habe, habe ich viele Erkenntnisse gewonnen, da wo ich nie gewusst habe, warum das eigentlich so war. Also mir ist in meiner Jugend zum Beispiel die Periode mal ganz lang ausgeblieben. Für ein Jahr, da habe ich sie zweimal gehabt. Und da habe ich auch immer gewusst, also ich bin jetzt nicht eine, die was sofort zum Arzt rennt oder sich Sorgen macht. Ich habe irgendwie immer gewusst, ja, das wird schon wieder. Ich habe dann Bulimie entwickelt, was aber auch nicht regelmäßig war, sondern in bestimmten Phasen. Da habe ich auch gewusst, ich kann es selbst wieder lassen. Aber es ist halt, im Nachhinein habe ich es erkannt, dass es mit Selbsthass zu tun hat. Und wenn man sowas macht, weiß man das aber in dem Moment nicht, dass es eigentlich wirklich eine Sache ist, da wo man selbst gar nichts dafür kann. Also es ist dann meistens ein Thema mit Selbstliebe, die was nicht mehr da ist. Oder dass man eigentlich die Kontrolle bewahren will, indem dass man sich wirklich selbst das Essen wieder oder das Essen wieder abbricht. Das ist so, ich habe die Kontrolle an dem, wo man festhält. Und verschiedene Lebensphasen, wenn man sie dann im Nachhinein sieht, kann man sie sich erklären, warum man in Beziehungen wie reagiert hat. Weil man trägt dann wirklich lange, lange Zeit dasselbe Verhaltensmuster, bis es irgendwann zu großen Konflikten kommt oder zu einem inneren Konflikt, wo man selber sich auf einmal die Frage stellt, warum bin ich eigentlich so, warum handle ich so?
Ja, was waren das für Verhaltensmuster?
Ich habe irgendwie, also in einer Beziehung habe ich es nur können, die Nähe zulassen, und da wollte ich das grundsätzlich auch, aber am Ende war das dann wirklich, dass ich die Eigenschaft gehabt habe, zu gehen und dann eher die Liebe nicht mehr zuzulassen, sondern lieber allein sein, oder wo ich keinen Freund mehr jetzt am Ende gehabt habe, da wo das so aufgekommen ist eigentlich, da habe ich mich viel mehr isoliert, weil ich wirklich Ängste entwickelt habe, Ängste vor Nähe, Ängste vor Liebe. Ja, das sind dann, aber man kann es am Anfang noch gar nicht zuordnen, was eigentlich gerade los ist. Der Körper zeigt dann das dann wirklich sehr, sehr stark.
Hat das dann auch damit zu tun, warum du nach Wien gezogen bist?
Nein, das war wirklich erst danach. Also Es war wie so eine Schicksalsfügung, wo ich mal mich gelöst habe. Ich habe schon, bevor ich nach Wien gegangen bin, habe ich mich an die Nacht erinnern können, und ich habe sie aber nicht gewertet. Ich habe nie gewusst gehabt, ob ich sie jetzt mit was Positiven oder Negativen verbinden soll. Sie war einfach an der Oberfläche. Und dann war ich schon in Wien, und dann ist Corona gekommen, wo ich persönlich sage, Dankeschön, dass die Zeit da war. Und da hat man dann viel Zeit mit sich selbst verbracht. Und da ist es Step by Step der Reihe nach ziemlich explodiert bei mir selbst. Mhm.
Ich glaube, das hatten ganz viele in dieser Zeit, dass sie sich nicht mehr ablenken konnten.
Genau.
Und wenn das Innere ganz laut schreit, dann muss man schon sehr laute Dinge machen, um das nicht mehr zu hören. Mhm. Und wenn es diese Dinge nicht gibt um einen herum, dann kann man es auch nicht mehr überhören, was in einem selbst schreit.
Genau. Und dann kann man da wirklich nicht mehr ausweichen. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Mhm. Was dann eben wieder gut ist, wenn man es geschafft hat oder wenn man es schon einmal erkannt hat.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, bei dem es schwer ist zu sagen, so jetzt ist alles wieder okay, jetzt bin ich, keine Ahnung, gesund, geheilt, was auch immer man da für ein Wort nehmen mag.
Genau.
Sondern es wird eher die Frage sein, wie man das, was passiert ist, halt einfach integriert in sein Leben und wieder in so eine innere Ruhe kommen kann.
Genau, und das Schwierigste ist eigentlich wirklich dem inneren Kind zu sagen, dass man jetzt in Sicherheit ist und dass sowas nie mehr passiert, weil man in alltäglichen Situationen plötzlich wirklich in einen Stresszustand kommt. Und das Allerschwierigste ist eben dann zu erkennen, was es ist. Ich habe am Anfang gar nicht erkannt, dass es dann Angst ist, die was ich da habe. Mhm.
Glaubst du denn, dass diese Entscheidung, anderen zu helfen in deinem Beruf, irgendwas damit zu tun gehabt hat, weil du wusstest, dass Hilfe dringend nötig ist, aber du noch nicht so weit warst, das zu erkennen, dass du die Hilfe brauchst?
Ja, genau. Ich glaube auch, dass ich irgendwie immer unbewusst auf der Suche nach meinem Täter war. Mhm. Und deshalb interessiere ich mich vielleicht auch genau für solche Themen. Jetzt nicht nur für Sexualdelikte, aber generell Opfer-Täter, dass da die Gerechtigkeit da ist. Das ist eine positive Sache, die was ich daraus mitnehmen kann eigentlich, weil ich mich selbst dann gut da hineinversetzen kann.
Wir haben angefangen, über dieses Thema zu sprechen, als ich das Thema Schuld angesprochen habe. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du da an irgendwas schuld warst? Oder warum kam das in dem Moment auf?
Jetzt im Nachhinein gesehen natürlich nicht. Aber ich denke, dass es im Unterbewusstsein immer einem klar machen wollt, dass du die Schuldige bist. Weil du warst in einem Zustand, du hättest ja auf dich selber aufpassen können. Das ist das, glaube ich, das Schwierige. Nur als Kind kann man das nur viel weniger dann. Also ja, kann man nur viel weniger was dafür. Aber es ist auch, ein psychologisches Phänomen, dass das Kind dann wirklich sich schuldig fühlt, weil, ja, man sagt, ich kann mich da jetzt wirklich nicht genau erinnern, aber man sagt grundsätzlich auch, dass wirklich auch Kleinkinder bei Vergewaltigungen erregt werden und deshalb entwickeln die dann so ein starkes Schuldgefühl. Ob das jetzt bei mir auch der Fall war, das wüsste ich nicht. Mhm.
Gut, aber genau dieses Gefühl so, ich war schuld, ich hätte etwas machen können, wenn ich doch nur die Kontrolle übernommen hätte, führt ja dann dazu, dass man später im Leben dieses Problem mit dem Thema Kontrolle bekommt.
Genau.
Also auch die Bulimie, die du ja angesprochen hast, diese Kontrolle, er entsteht ja aus dem Wunsch, hätte ich es doch damals gemacht, naja, dann kann ich es doch wenigstens jetzt machen. Aber so kann das Leben ja auch nicht funktionieren.
Genau, und da ist jetzt eigentlich wieder ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man vertraute Menschen um sich hat, die Kontrolle wirklich auch mal abzugeben. Ja. Da ist halt wirklich wichtig, das Vertrauen, dass das da ist, was natürlich auch ein Thema geworden ist bei mir.
Diese Hingabe an das Leben und trotzdem nicht die Kontrolle verlieren und kein Chaos zu haben, sondern einfach da das Innere und das Äußere irgendwie in eine Balance zu bringen.
Genau.
Hat der Täter eine Strafe bekommen oder wie ist das, wie fühlst du dieser Situation gegenüber? Sinnst du darauf, dass dann noch etwas juristisch passiert oder geht es dir nur darum, dass du es selbst aufarbeitest?
Das ist ganz ein kompliziertes Thema, weil die Person in meinem näheren Umfeld, also jetzt nicht mehr in meinem Umfeld, aber in mein bis vor ein Jahr näheres Umfeld noch ist. Und die Thematik, die was da sehr, sehr schwierig ist, ist, dass man mir auch nicht wirklich glaubt. Mhm. Und von dem ganzen Rechtlichen mal weg, klar, eigentlich ist es das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Eine Strafe wäre da angemessen, nur bringt es mir in meiner Heilung nichts. Mhm. In meiner Heilung ist das Wichtigste, dass ich verzeihe und dass ich selbst entscheiden kann, dass ich den Menschen nicht mehr in meiner Umgebung haben will. Und das ist jetzt so aktuell, wie ich es entschieden habe. Ja. Weil beweisen ist halt schwierig bei solchen Fällen. Das ist fast nicht möglich.
Ich weiß nicht, wie das ist. Würdest du die Person denn damit konfrontieren wollen oder hast du es überhaupt gemacht? Hat man irgendwann darüber gesprochen oder? Also weiß die Person, dass sie gemeint ist, wenn du von ihr sprichst?
Ja, die Person weiß es. Ich selbst habe mit der Person seitdem nie mehr geredet, aber sie war eben in meinem näheren Umfeld und ich wüsste eigentlich auch gar nicht, was die Person drauf gesagt hat. Nur solche Menschen, die sowas machen, die haben selbst ein psychisches Problem und oft verschiedene Persönlichkeiten und manchmal verdrängt man das vielleicht auch so stark und es ist wirklich schwierig. Und ich kann nur sagen, für mich selber, mir ist es gar nicht mehr wichtig, irgendwas zu beweisen oder ich will ja gar nicht mehr, dass jemand anderer mir glaubt. Ich kann einfach meine Entscheidungen jetzt treffen und das ist das Wichtigste, dass ich den Menschen eigentlich nie mehr sehe und dass ich mit dem einfach nichts mehr zu tun habe. Mhm.
Und das ist langfristig auch möglich oder ist das irgendwie kompliziert, familiär verstrickt?
Ja, es ist möglich, aber kompliziert und familiär verstrickt.
Okay. Boah, krasse Geschichte, echt. Und ich finde das so unglaublich, wie du damit umgehst und dass du überhaupt an einem Punkt bist, dass du überhaupt darüber sprechen kannst. Weil ich glaube, dass das viel sagt über den Weg, den du gegangen bist, dass du überhaupt das alles so in Worte fassen kannst.
Ja, weil ich eben wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe. Und ich für mich selber sagen muss, ich bin nicht diejenige, auch ehemalige beste Freundinnen von mir kennen die ganze Geschichte nicht. Nur kann ich mich, wenn ich es erzähle, neutral erzähle, von dem Ganzen distanzieren. Und für mich wird das so Step by Step eine Geschichte, die was Vergangenheit ist. Und deswegen ist es in dem Fall besser, wenn man es einfach los wird, damit es nicht mehr in einem selber drinnen ist.
Ja. Und auch da, so wie du über die Karriere gesprochen hast, denke ich, kannst du auch über dieses Thema das auch sehen, dass keine endgültigen Entscheidungen gefällt werden müssen. Also wenn jetzt der Moment ist für dich, an dem du heilen musst, dann ist das, was passiert. Und wie auch immer du dann irgendwann irgendetwas konfrontieren oder aufarbeiten willst oder irgendjemandem davon erzählen willst oder nicht, das kannst du dann entscheiden, wenn es soweit ist. Das musst du nicht jetzt und das ist auch nicht nötig. Oder da gibt's, glaube ich, auch kein richtig oder falsch.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass man aus dem Ganzen, es ist ja so, jeder hat irgendwo wirklich einen Rucksack, den er mit sich schleppt. Und bei manchen ist er schwerer, bei manchen leichter. Aber ich glaube, wenn man dann nach dem Ganzen sieht, was man daraus schöpfen kann und welche Stärke man dadurch entwickelt, dann kann man sie vielleicht sogar in die Karriere, ins Berufliche mit einbauen oder wirklich anderen helfen. Und das ist eher der Weg, der mich dann befriedigen wird in dem Fall.
Ja.
Also mir geht's dann gar nicht mehr so um die Strafe, weil Strafe genug ist, dass der Mensch so krank ist eigentlich. Also wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und bei mir, also ich weiß es für mich und alles andere würde mich aktuell noch viel zu sehr aufwühlen.
Also Pia, eigentlich ist das ja so ein Podcast mit dem Thema Storytelling und ich finde es unangemessen, dir jetzt irgendwas von der Heldenreise zu erzählen und davon, wie ein Held sich auf die Reise begibt, um irgendwelche schlimmen Dinge zu lösen, weil ich finde, deine Geschichte spricht für dich. Also was du da erlebt hast, ich meine, wir wissen alle, dass Geschichten immer davon leben, dass da ein Held ist und ein Bösewicht und dass die miteinander kämpfen. Und ich glaube, jedem ist klar geworden, dass das, womit du gerade kämpfen musst, ist dieser Weg für dich in die Zukunft, das, was passiert ist, hinter dir lassen zu können und nicht mehr dein gesamtes Leben, dass das, was passiert ist, nicht mehr dein Leben jetzt beeinflusst, so wie es bisher das getan hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Erfahrungen sehr viel mit dir und deiner Psyche im Jetzt gemacht haben. Und psychologisches Heilen bedeutet ja, nicht alles ungeschehen zu machen, sondern die Dinge einfach so hinter dir lassen zu können, dass sie jetzt nicht mehr belasten. Und das ist tatsächlich sehr heldenhaft, was du da machst. Und auf der Reise bist du gerade. Und das finde ich so wichtig und so bewundernswert. Und ich hoffe, dass du vielleicht auch Menschen, die jetzt so weit sind, das zu hören und wissen oder denen klar wird und dämmert, dass bei ihnen auch mal was war, dass sie sich damit auseinandersetzen und nicht davor weglaufen.
Ja, also das ist wirklich eine Sache, die was ich wirklich jeden empfehlt, dass er in sich reinhört mal, weil das ganze Gehirn, die ganzen Erinnerungen, die gespeichert sind, mit Emotionen gespeichert sind. Und wenn das negative Erinnerungen sind, dann beeinflussen die einen so stark, dass man halt wirklich auch in der Gegenwart permanent mit der negativen Emotion kämpft. Und da ist die Schwierigkeit, wirklich wieder ein positives Mindset zu bekommen und wirklich Zukunftspläne zu haben und nicht in der Vergangenheit kopfen.
Ja, es ist, in der Heldenreise ist es ja dieser Moment, in dem der Held, weil er ein Problem hat, über eine bestimmte Schwelle gehen muss, um sich dem Abenteuer zu stellen. Und für dich war eben diese Schwelle, dieser Moment, wo dir eben klar wurde, was da passiert ist in dieser einen Nacht mit diesem Täter. Und du eben nicht mehr die Augen zumachen konntest, sondern du musstest dann deine Reise gehen. Und wahrscheinlich, so wie ich das höre, bist du auch noch mittendrin in der Reise, aber du weißt, warum du es tust und dass es sich lohnt. Du bist nicht dieser Held, der unfreiwillig von Zombies gejagt wird, sondern du stellst dich dem Drachen in dieser Therapie ganz bewusst und du weißt, dass du das willst und auch, dass du das schaffst. Und das finde ich sehr bewundernswert.
Ja, das ist wirklich, ich würde auch sagen, ich bin noch dabei und es wird manchmal oder wird vielleicht sogar noch länger dauern, aber wichtig ist, dass ich selbst weiß, warum ich es mache und dass ich wirklich verdrängte Gefühle, die was vielleicht nicht nur mit der Nacht zu tun haben, aber dass ich mal Wut und Trauer wirklich rauslasse. Und da sollte man dann wirklich in den Schmerz mal reingehen, damit man es einfach mal spürt. Und dann kann erst die Heilung wirklich stattfinden. Dann kann da wieder die Freude kommen, weil man das Ganze mal rauslassen hat, das, was dann der Körper eh schon dann jahrelang aufgezeigt hat. Mhm. Und wenn die Emotionen lange, lange, lange verdrängt werden, dann entstehen vielleicht sogar irgendwelche chronischen Krankheiten oder andere Krankheiten. Da habe ich die Einstellung mittlerweile bekommen, dass es auch deshalb wichtig ist, immer in sich reinzuschauen und wirklich nachzufragen, ist alles gut oder gibt's da irgendwas, was ich für mich lösen kann?
Ja. Und da hilft es einfach, dass wir offen über solche Themen sprechen. Also das Thema mentale Gesundheit wird immer, immer wichtiger, auch gerade nach diesem Jahren der Pandemie.
Ja.
Wir müssen einfach lernen, dass es richtig und wichtig ist, diese Gespräche zu führen. Und keine Angst davor zu haben, dass man als schwach oder im schlimmsten Fall sogar verrückt dasteht, sondern dass das eine der größten Teile unseres Lebens ist und dass wir das Glück haben, nicht in irgendwelchen Kriegsgebieten zu leben. Aber das heißt nicht, dass es uns allen dann unbedingt automatisch gut gehen muss, sondern dass es sehr, sehr schwierige, schlimme Dinge gibt, die in der Psyche stattfinden und die dürfen nicht verdrängt werden. Und deshalb danke ich dir so sehr, dass du ja den Mut aufbringen konntest, mit mir hier darüber zu sprechen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, dass er, also jeder trägt da seine Urängste sowieso in sich und dass man auch zu den Ängsten einmal steht und sie, wie gesagt, wenn man sie mal erkennt, dann kann man sie auch annehmen und dann umwandeln. Und ich finde, man sollte wirklich in unserer Gesellschaft mehr über solche Themen sprechen, weil es hat jeder und es geht jedem schlecht eigentlich irgendwo mal, mindestens einmal im Leben. Und wenn man da mal seine Schwäche irgendwie preisgibt und öffnet, dann glaube ich, dass viele, viele Menschen auf einmal seine eigene Schwäche auch sehen und dann auch drüber sprechen wollen.
Ja.
Ja.
Pia, ich wünsche dir so viel Gutes für die nächsten Jahre, egal ob die Heilung, die du erfahren wirst, dazu führt, dass du dich wieder, keine Ahnung, voll in die Polizeiarbeit stürzen kannst und erst recht für Gerechtigkeit kämpfst, oder ob du sagst, dieses Thema mit der Polizei war wichtig, damit ich mich selbst dem stelle, was mir passiert ist, und jetzt mache ich ganz was anderes. Wie wir es gesagt haben, es steht dir alles offen und ich wünsche dir so viel Glück und so viel Erfolg dabei.
Ja, vielen lieben Dank. Ich bin da sehr optimistisch, dass ich damit was Tolles machen kann in meiner Zukunft und helfen kann.
Super. Danke dir sehr.
Dann vielen lieben Dank.
Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.